Die NATO und die Geschichte mit Afghanistan. Hallo, das ist meine erste Podcast-Folge. Und in diesem Podcast werde ich über Themen im Bereich internationale Beziehungen und internationale Politik reden. Die Folgen werden meist so, ich glaube, 20, 25 Minuten lang, was natürlich nicht ansatzweise genügend Zeit ist, um ausführlich über ein historisches oder politisches Thema zu informieren. Aber es soll ja einen groben Überblick geben über das ganze Geschehen und nicht allzu lang und langweilig werden. Dazu empfehle ich euch außerdem, euch noch zusätzlich zu informieren über die Themen. Naja, aber jetzt soll es erstmal mit der ersten Folge losgehen. Und heute geht es ja, wie gesagt, um die Geschichte der NATO und um den Wandel der NATO und was für einen Einfluss sie auf Afghanistan heute hat und auch in der Vergangenheit noch hatte. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal von der NATO gehört, da sie vor allem über die letzten 10 bis 20 Jahre sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Dabei bedeutet die Abkürzung NATO North Atlantic Treaty Organization, also übersetzt Nordatlantische Vertragsorganisation. Dieses Bündnis verknüpft seit 70 Jahren Europas und Nordamerikas Sicherheit nach Artikel 51 der UN-Charta. Es heißt Nordatlantikpakt deshalb, weil sich in der NATO ursprünglich nur Länder aus Westeuropa und Nordamerika zusammengetan hatten und mit der Zeit dann immer weitere Länder dazukamen. Doch die NATO agiert nicht nur als Verteidigungsbündnis, sondern auch als militärisch-politische Organisation von 30 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedstaaten mit dem Ziel der eigenen Sicherheit und weltweiter Stabilität. Außerdem haben diese Mitgliedstaaten alle versprochen, sich gegenseitig zu unterstützen, falls ein Staat angegriffen wird. So, dann kommen wir erstmal ein bisschen in der Zeit zurück, und zwar zur Gründung der NATO. Damals gab es zwischen der USA im Westen und der Sowjetunion mit Russland im Osten eine große Feindschaft. Beide haben jeweils viele andere Länder auf ihre Seite gezogen, indem sie mit ihnen Bündnisse schlossen, um einfach größere Macht zu bekommen. Um gegen Russlands wachsende Macht etwas zu unternehmen, gründeten dann 12 Staaten am 4. April 1949 die NATO. Diese ersten NATO-Staaten waren dann die USA, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Portugal. So begann dann schließlich der Kampf um die größere Macht zwischen dem Westen und dem Osten. Im Jahr 1955 gründeten dann die Staaten des Ostblocks den Warschauer Pakt, quasi als Gegenbündnis zur NATO. So, weiter geht's mit der NATO im Wandel. Die NATO hat sich über die Jahre sehr stark verändert. Dies könnte man zum Beispiel zurückführen auf die veränderten politischen Gegebenheiten auf nationaler und internationaler Ebene, aber eben auch auf das Eintreten von neuen Ländern. In der Zeit des Kalten Krieges standen sich die Militärorganisationen des, wie eben schon erzählt, des Warschauer Paktes und der NATO gegenüber. Da sich der Westen ständig durch den Warschauer Pakt und durch den Osten bedroht fühlte, bestimmte diese Situation über 40 Jahre lang die militärische Planung und die Strategien der NATO. Und aus dieser Situation ergab sich dann letzten Endes auch die Hauptaufgabe oder die Hauptverpflichtung für die Mitgliedstaaten, und zwar die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand. Dass, wie eben schon gesagt, die Staaten einem Staat helfen müssen, wenn dieser angegriffen wird. Dann kam es mit der Zeit zum Wegfall der Ost-West-Konfrontation, womit sich dann auch die Sicherheitslage und der Fokus für die Staaten der NATO komplett wandelte, weshalb sich die NATO seit 1990 auch sehr stark verändert hat. Dieser Wandel hält auch bis heute noch an. Der Wandel bezieht sich vor allem auf die neuen Aufgaben in der internationalen Krisenbewältigung, Bekämpfung des internationalen Terrorismus und sicherheitspolitische Fragen der Zukunft. Dann kam es im Zuge dieses Wandels 1992 dazu, dass der NATO-Rat offiziell seine Bereitschaft, Friedensoperationen auch außerhalb des Bündnisgebiets zu unterstützen, beispielsweise im Rahmen der OSZE oder der UNO. So kam es dann dazu, dass die NATO seit 1992 zunächst vor allem in den Konflikten und in den Kriegen des auseinanderfallenden Jugoslawiens aktiv wurde. Im Bosnienkrieg zum Beispiel unterstützten NATO-Seestreitkräfte und NATO-Flugzeuge ein UN-Embargo gegen den Rest von Jugoslawien. Diese Luftwaffe flog im Zusammenhang mit dem Konflikt 1994 als auch 1995 die ersten Kampfeinsätze. Dann kam es 1999 dazu, dass die NATO erstmals ohne ein Mandat der UNO tätig wurde, was daraufhin zu großer Kritik führte. Dabei wurden im Kosovo-Krieg dann Luftangriffe gegen militärische und zivile Ziele und Infrastruktureinrichtungen der Serben geflogen. Die NATO rechtfertigte diesen Einsatz dann anschließend als eine humanitäre Intervention zum Schutz der bedrohten Kosovo-Albaner. Neben der bis heute andauernden Kritik von außen führte dieses eigenmächtige Handeln der Selbstmandatierung zu heftigen Debatten auch innerhalb des Bündnisses. So scheint es nämlich, als wäre die USA bereit zu sein, notfalls auch ohne einen Auftrag der UNO militärisch zu agieren und zu handeln, was allerdings die Europäer sehr stark ablehnen. Die Amerikaner begründeten diese Haltung dann damit, dass das Bündnis sich nicht von Nicht-NATO-Staaten im UN-Sicherheitsrat, vor allem von den Vetomächten Russland und China, blockieren lassen sollte. Und falls ihr das jetzt noch nicht komplett versteht, keine Sorge, es kommt noch eine Folge zum Aufbau der UNO und der Entscheidungsmacht in der UNO. Die eher ablehnende Haltung der Europäer gegen diese Selbstmandatierung stützt sich dabei vor allem auf das Völkerrecht, da die UN-Charta eine Mandatierung solcher Einsätze für den UN-Sicherheitsrat zwingend vorschreibt. Außerdem kommt seitens der Europäer immer wieder die Befürchtung rüber, dass die Weltmacht USA dadurch die NATO für nationale Interessen benutzen könnte. Folglich gibt es bis heute immer noch heftige Debatten innerhalb der NATO, welche oft aus nationalen Interessen und Befürchtungen der Mitgliedstaaten resultieren. So, kommen wir nun zum zweiten Teil des Podcasts, in dem ich über die Verbindung von der NATO zu Afghanistan spreche und ja, einfach auch auf die Auswirkungen auf heute eingehe. Ich will damit zeigen, was Eingriffe der NATO alles für Auswirkungen haben können und welche Macht Organisationen wie die NATO oder auch die UN haben. Also ich denke, eigentlich alle von euch haben mitbekommen, was gerade alles in Afghanistan passiert. Um die 20 Jahre lang waren Soldaten der NATO-Staaten in Afghanistan stationiert. Und dabei ist wichtig zu sagen, dass dies unter UN-Mandat passierte. Ganz wichtig, also es passierte nicht als Selbstmandatierung. Diese Truppen, genannt International Security and Assistance Force, agierten im Rahmen der internationalen Hilfe zum Wiederaufbau, da Afghanistan durch einen sehr, sehr langen Bürgerkrieg weitgehend zerstört wurde. Dieser Wiederaufbau begann dann bereits Ende 2001 nach Vertreibung der herrschenden Taliban-Regierung und der Zerstörung der Terroristencamps. Seit dem Frühjahr diesen Jahres läuft nun der Abzug, vor allem auf Drängen der US-Regierung. Zu Beginn des Abzuges hofften die westlichen Regierungen, dass nun die mit ihrer Hilfe ausgebildeten afghanischen Sicherheitskräfte das Land ja zum größten Teil unter Kontrolle hätten und für Stabilität sorgen würden. Doch die sind ja ganz offenbar überfordert und kommen nicht gegen die Taliban an, was letzten Endes zu dem führte, was wir nun täglich in den Nachrichten sehen, und eine landesweite Machtübernahme der Taliban. Doch wie ist jetzt die gesamte Situation in Afghanistan zu werten? In meiner Recherche habe ich viele wichtige Fragen gelesen, wie zum Beispiel, waren die 20 Jahre Einsatz in Afghanistan und all die Toten umsonst? Muss es vielleicht aufhören mit der Verwestlichung der Welt? Ist es ganz einfach ironisch, Kriege für den Frieden zu führen? Hätte sich die NATO niemals in die Landesangelegenheiten einmischen dürfen? Oder wäre dann die Machtübernahme der Taliban schon vor 20 Jahren geschehen? Und so hat die NATO wenigstens für 20 Jahre Frieden gesorgt. Um diese ganzen Fragen ja einigermaßen zu beantworten oder ein bisschen mehr über sie zu informieren, gehen wir nochmal auf die heutige Situation ein. Also dieser 20 Jahre andauernde Krieg hat Massen an Menschenleben gekostet und die Zahl der Opfer steigt immer noch jeden Tag dramatisch an. Menschen, denen es noch möglich ist, versuchen über die Nachbarländer Pakistan und Iran zu fliehen. Dies seien laut UN-Angaben zwischen Mai und Juli fast eine Viertelmillion Menschen gewesen, aber mit der Tendenz ganz klar steigend angesichts der Ereignisse. Die Rolle der USA in dem ganzen Geschehen ist auch eine ausschlaggebende. So begann es eigentlich damit, dass die USA Rache für die Terroranschläge am 11. September 2001 forderten und um Osama bin Laden zu jagen. Dann kam es ja, wie schon gesagt, Anfang diesen Jahres zu dem Truppenabzug, da laut Regierung von Afghanistan keine internationale Terrorgefahr mehr ausgehen würde. Und trotz der Geschehnisse in Afghanistan und großer Kritik steht US-Präsident Joe Biden immer noch hinter seiner Entscheidung. Nach dem Abzug internationaler Truppen rückten die Taliban vor. Bereits 2,5 Monate später, so Mitte Juli, kontrollierten die Taliban bereits mehr als die Hälfte des gesamten Landes. Nun geht es für die NATO-Staaten darum, Ortskräfte und Helfer aus dem Land zu bekommen, solange es noch geht. Einfach, weil die Situation immer bedrohlicher wird. Doch auch in diesem Punkt gibt es sehr laute Kritik von allen Seiten. Viele meinen, die Bundesregierung habe zu spät mit der Evakuierung von deutschen Staatsbürgern und Ortskräften in Afghanistan begonnen. Und auch jetzt dauert es vielen angesichts der wachsenden Gefahr immer noch zu lange. So sind bisher nur ca. 20% der verbündeten Ortshelfer, wie zum Beispiel Dolmetscher oder Ausbilder, ausgeflogen, was dann ja bedeutet, dass immer noch 80% auf ihre Rettung warten. Und von der deutschen Regierung kommen zwar Zugeständnisse, in der Vergangenheit falsch gelegen zu haben, doch trotzdem handeln sie immer noch zögerlich. So sagten Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD aus, den Vormarsch der Taliban falsch beurteilt zu haben. Wörtlich meinte Heiko Maas, wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Damals, als die Taliban in Afghanistan an der Macht waren, wurden Frauen und Mädchen systematisch unterdrückt, Künstler und Medien zensiert und Menschenrechte verletzt. Und nun wird von vielen Seiten befürchtet, dass diese Zustände oder sogar noch schlimmere zurückkehren könnten. So, das war ganz grob dargestellt die Situation von heute. Und um jetzt nochmal auf die Fragen von vorhin Bezug zu nehmen, muss ich sagen, dass ich jetzt wirklich unzählige Zeitungsartikel, Berichte und auch Stellungnahmen zu dem Thema gelesen habe. Und ich wollte verstehen, wer falsch gehandelt hat und wem die Schuld zu geben ist. Allerdings ist die Schuldfrage unmöglich zu beantworten. Während einige der NATO die Schuld geben, meinen wieder andere, Afghanistans Demokratie sei einfach an sich selber gescheitert, nicht am Truppenabzug. Große Nachrichtensender wie zum Beispiel die Tagesschau meinen, dass nicht nur die NATO mit dem Einsatz gescheitert sei, sondern auch die gesamte Bundesregierung. Oder die Zeit schreibt in einem Artikel, dass nicht der Westen gescheitert sei, aber nicht allein an einem schuld wäre. Das zeigt, dass es unzählige Fragen, Meinungen und auch Schuldzuweisungen gibt. Doch es ist immer leichter, anderen die Schuld zu geben. Man wird die Frage wahrscheinlich niemals konkret beantworten können. Außerdem ist mir an dieser Stelle noch ganz wichtig zu sagen, dass dieser Podcast zu größten Teilen einfach ein informativer Podcast sein soll und ich jetzt nicht wirklich jemanden in seiner Meinung beeinflussen möchte. Natürlich wird meine Meinung manchmal durchkommen und ich werde sie auch wahrscheinlich einige Male konkret benennen. Doch lasst euch nicht von mir irgendwie beeinflussen, sondern informiert euch reichlich und bildet dann eure eigene Meinung. Aber ich möchte so viel sagen, was die Menschen derzeit in Afghanistan erleben, ist für mich und ich denke auch für viele von euch unvorstellbar. Viele verlieren ihre Lebensgrundlage und Rechte und stehen mit nichts da. Vieles, was in den vergangenen Jahren erreicht wurde, vor allem in Bezug auf die Rechte der Frauen, ist innerhalb von ein paar Wochen wieder auf Null zurückgegangen. Naja, aber jetzt sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge. Es ist ein bisschen kürzer geworden als gedacht. Aber ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und einen groben Überblick über die gesamte Situation und die Hintergründe bekommen. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.